D-Radio Wissen. Update.
Sigmar Gabriel ist die Abrissbirne, die die erneuerbaren Energien hier in diesem Land kaputt macht. Das ist das Problem.
Wer behauptet, wir bremsen die erneuerbaren Energien aus, der will sozusagen das Gesetz verleumden. Mit der Realität hat das nichts zu tun.
Oliver Krischer von den Grünen, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und die anderen Abgeordneten des Bundestags haben heute heftig gestritten über die Reform des Ökostromgesetzes. Am Ende ist sie trotzdem beschlossen worden mit den Stimmen der Koalition. Neue Etappe also für die Energiewende. Das ist ein Thema in unserem Update. Heute mit Anne Tepper.
Update.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz regelt seit 14 Jahren die Förderung von Ökostrom in Deutschland. Ein Problem dabei sind die hohen Kosten für die Nutzer. Die Ökostromproduzenten bekommen einen Festpreis garantiert. Deswegen müssen die Verbraucher letztlich draufzahlen. Für einen Durchschnittshaushalt macht das jedes Jahr Extrakosten von mehr als 200 Euro. Mit der Reform will Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Energiewende planbarer machen und
wir senken auch die Kosten, und das ist auch dringend nötig. Denn wir haben drastische Fälle von Überförderung. Deshalb ist es richtig, die Fördersätze und damit die Kosten zu senken.
Konkret heißt das, bei Biomasse und Windenergie gibt es Deckelungen. Die Ökostromproduzenten selbst werden in Zukunft an den Förderkosten beteiligt. Und die Rabatte für Stromgroßverbraucher in der Industrie werden zurückgefahren. Das hatte die EU-Kommission gefordert. Nach 10 Verhandlungen gibt es bald noch Ausnahmen für 1700 Firmen. Grüne und Linke haben gegen die Reform gestimmt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird ihrer Meinung nach dadurch torpediert und tausende Arbeitsplätze in der Solarbranche werden vernichtet. Karen Ley von den Linken ist überzeugt, dass mit der Reform genau das Gegenteil von dem bewirkt wird, was sie eigentlich bringen sollte. Ein Dorn im Auge sind ihr zum Beispiel die Ökostromrabatte für die Industrie.
Mit der Ausweitung und der Neudefinition der Industrierabatte werden zunehmend mit dem EEG energieintensive Unternehmen subventioniert. Unter dem Label Ökostromförderung wird heute diese, morgen jene Begehrlichkeit der Industrie mit unserer Stromrechnung gefordert. Das ist Etikettenschwindel und wir lehnen ihn ab.
Der Energie- und Wirtschaftsexperte der CDU, Michael Fuchs, findet es dagegen wichtig, dass die Rabatte nicht gestrichen werden.
Das würde jede Menge Arbeitsplätze in Deutschland kosten. Das wollen wir nicht. Deutschland ist ein Industrieland und muss es auch bleiben. Und wir brauchen die Grundstoffindustrie genauso, wie wir die Hightech-Industrie brauchen. Und wenn wir da einen Fehler machen, dann muss jeder in diesem Haus wissen, dass das unseren Industriestandort gefährdet.
Die Reform des Ökostromgesetzes soll eigentlich am 1. August in Kraft treten. Ob das klappt, ist aber noch nicht klar. Denn in letzter Minute sind neue Forderungen aus Brüssel bekannt geworden. Dabei geht es um Strom, den Deutschland aus dem Ausland kauft. Die EU-Kommission fordert, dass Deutschland darauf keine EEG-Umlage erheben darf, weil das eine Art Zoll sei. Der ist innerhalb der EU aber verboten. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hält die Forderung für Quatsch. Er will in den nächsten Wochen eine Lösung mit der Kommission finden. Immerhin geht es dabei um 5 Milliarden Euro. Neben der Reform des Ökostromgesetzes hat der Bundestag heute außerdem den Haushalt für dieses Jahr beschlossen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Bei Twitter wird an der Reform des Ökostromgesetzes unter Hashtag EEG kein gutes Haar gelassen. Hans-Josef Fell prophezeit: Großer Schaden für den Industriestandort Deutschland. Mit der heutigen Reform werden die Zukunftsindustrien der erneuerbaren Energien an China und die USA übergeben. Auch auf der Seite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird kommentiert. Georg Michael Kwiecinski schreibt dort: Der kleine Verbraucher, also die große Masse, ist sozusagen der Stoßdämpfer, wird als Melkvieh benutzt für die holprige Fahrt aus dem Atomstrom. Wir Bürger finanzieren den Konzern sogar die Leitungen, für die wir dann später auch noch Gebühren bezahlen müssen. Dazu fehlen einem schlicht die Worte. Beat Leutwiler findet, Sonnenschein zu verstaatlichen ist mindestens so schlimm wie Wasser zu privatisieren. Erstaunlich, dass über 1 Million Menschen gegen die Privatisierung des Wassers unterschrieben haben, aber beim Sonnenschein keine Parallele sehen. Deutschland ist dabei, in die Planwirtschaft abzurutschen.
Was sonst noch wichtig war?
Nach wochenlangem Streit ist eine Entscheidung zum Chef der EU-Kommission gefallen. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben auf ihrem Gipfel in Brüssel den Luxemburger Jean-Claude Juncker benannt. Der britische Premier David Cameron hatte vehement gegen Juncker gekämpft. Er ist der Ansicht, dass der 59-Jährige die Macht der Nationalstaaten in der EU weiter beschneiden wird. Mitte kommenden Monats muss das Europaparlament noch über Juncker abstimmen. Die EU-Kommission ist eine Art Geschäftsführung der EU. Nur sie kann Gesetze vorschlagen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und die EU stellen Russland ein Ultimatum. Sie wollen, dass Russland seinen Einfluss auf die Separatisten in der Ostukraine nutzt, damit sich die Lage entspannt. Konkret fordern sie ernsthafte Verhandlungen über den ukrainischen Friedensplan, außerdem, dass 3 Grenzposten an die Ukraine zurückgegeben werden und dass alle festgehaltenen OSZE-Beobachter freikommen. Sollte Russland nicht mitmachen, droht die EU mit neuen Sanktionen. Bis zum Ende des Ultimatums wird nach Angaben von EU-Diplomaten auch die Waffenruhe in der Ostukraine verlängert. Eigentlich endet sie heute Abend, sie soll jetzt aber bis Montag gehen. Trotz der Waffenruhe hat es in den letzten Tagen vereinzelt Gefechte in der Ostukraine gegeben. Die EU und die Ukraine haben ein Abkommen für eine engere politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit abgeschlossen. Dabei geht es um genau die Vereinbarung, die die frühere prorussische Führung der Ukraine im Herbst auf Eis gelegt hatte. Der neue ukrainische Präsident Petro Poroschenko sprach bei der Unterzeichnung vom wichtigsten Tag seit der Unabhängigkeit seines Landes.
Das ist ein Symbol von Überzeugung, unbeugsamem Willen, ein Tribut an die Menschen, die ihr Leben riskiert haben, um das möglich zu machen.
Im Winter hatten in Kiew und anderen ukrainischen Städten tausende Menschen für eine Annäherung an den Westen demonstriert. Russland sieht das Abkommen kritisch. Die Regierung drohte mit schwerwiegenden Konsequenzen, sollten die Vereinbarungen negative Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben. Neben der Ukraine haben auch Moldau und Georgien ein Partnerschaftsabkommen mit der EU abgeschlossen. Die FIFA hat die Sperre gegen Franz Beckenbauer aufgehoben. Der Fußball-Weltverband hatte Beckenbauer für 90 Tage Stadionbesuche und Auftritte als Funktionär verboten. Er sollte im Zusammenhang mit Bestechungsvorwürfen bei den WM-Vergaben 2018 an Russland und 2022 an Katar Fragen beantworten, hatte das aber erst nicht gemacht. Letzte Woche hatte Beckenbauer die Fragen dann doch nachträglich beantwortet. Zur WM will er jetzt aber nicht mehr reisen.
Was noch wichtig wird.
Im bosnischen Sarajevo wird morgen an den Auslöser des Ersten Weltkriegs erinnert. Vor 100 Jahren, am 28. Juni 1914, ermordete ein serbisch-bosnischer Nationalist das österreichische Thronfolgerpaar bei ihrem Besuch in der Stadt. Österreich-Ungarn hatte Bosnien einige Jahre vorher annektiert. Der Attentäter und andere Aktivisten kämpften für die Unabhängigkeit der Slawen in Südosteuropa. Das Attentat löste eine Krise in Europa aus. 5 Wochen später begann der Erste Weltkrieg. Millionen Menschen starben auf dem Schlachtfeld und an den Folgen des Kriegs. Für die Muslime beginnt morgen der Fastenmonat Ramadan. Von Sonnenauf bis Untergang essen und trinken viele nichts und verzichten auf Zigaretten, Sex und andere Ablenkungen. Kinder, Schwangere, Kranke und Reisende müssen nicht fasten. Weil der Ramadan dieses Jahr in den Frühsommer fällt, sind die Fastentage besonders lang, nämlich ungefähr 19 Stunden. Der Ramadan betrifft auch einige Spieler bei der Fußball-WM in Brasilien, in der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel Mesut Özil.
Also es geht ja darum, ich arbeite ja auch, du siehst ja auch oder man sieht ja die Verhältnisse, es ist sehr warm und Ramadan fängt natürlich Samstag an, aber ich kann leider dann nicht mitmachen, weil ich halt arbeite und deswegen kommt das auch nicht in Frage.
Am Montag spielt Deutschland im Achtelfinale gegen Algerien.
Und sonst in der Welt?
In Österreich hat das oberste Gericht ein weitreichendes Urteil zur Vorratsdatenspeicherung gefällt. Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass die Gesetze dazu gegen das Grundrecht auf Datenschutz und das Recht auf Privat- und Familienleben verstoßen. Jetzt muss auch in Österreich das vorsorgliche Speichern von Verbindungsdaten ohne Verdacht gestoppt werden. In Deutschland ist die Vorratsdatenspeicherung nach einem Urteil des Verfassungsgerichts schon ausgesetzt. In der Großen Koalition gibt es aber Streit darüber, ob sie wieder eingeführt wird. Vor allem die CDU will sie, um Verbrecher verfolgen zu können. Der zuständige Justizminister Heiko Maas von der SPD will aber abwarten, ob die EU neue Vorgaben macht. Auch der Europäische Gerichtshof hatte das Datensammeln schon als Verstoß gegen europäisches Grundrecht gewertet. Zu den Vorratsdaten gehörten zum Beispiel Informationen darüber, wer mit wem telefoniert oder welche IP-Adresse wann welcher Internetanschluss hatte. In Jordanien sollen jetzt auch Moscheen helfen, Strom zu sparen, und zwar indem sie ihre Dächer für Solaranlagen zur Verfügung stellen. Landesweit sollen 6.000 Moscheen ausgerüstet werden. Nach Angaben des Energieministeriums handelt es sich um ein Pionierprojekt im Nahen Osten. Ob die Ausstattung der Moscheen überall so schnell klappt, ist allerdings fraglich. Ob Geld für die Solaranlagen da ist, hängt auch von Spenden ab. Die FIFA-Sperre gegen Luis Suarez wegen seiner Beißattacke wird für den Uruguayer teuer. Ein Online-Glücksspielunternehmen hat seinen Werbevertrag mit dem Fußballer beendet. Auch ein anderer Sponsor hat angekündigt, seine Verträge mit Suarez zu überprüfen. Rückendeckung für den Stürmer gibt's nochmal von Uruguays Präsidenten José Mujica. Der hatte Suarez schon nach dem Bissspiel verteidigt. Jetzt hat er der FIFA vorgeworfen, dass sie mit der Sperre nur ihre Wut an einer kleinen Nation wie Uruguay auslassen wolle. Der FIFA-Generalsekretär konterte, Suarez gehöre in Behandlung. Suarez hatte beim Spiel gegen Italien Gegenspieler Giorgio Chiellini in die Schulter gebissen. Weil er schon bei anderen internationalen Spielen zugebissen hatte, ist er jetzt für 9 Länderspiele ausgeschlossen. Bei der WM wird Uruguays Stürmer wegen der FIFA-Sperre nicht mehr dabei sein. Selbst Italiens Bissopfer Chiellini findet diese Strafe zu hart.
Wissensnachrichten.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt man. Aber auf so ein paar Grundsätze können sich die meisten schon einigen. Symmetrische Gesichtszüge, volle Lippen, eine gerade Nase. Doch bei der kommt es nicht nur auf die Form an, sondern auch auf die Neigung, sagen Mediziner aus New York. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten weiß mehr darüber. Gibt es einen idealen Winkel für die Nase?
Den gibt es. Und zwar liegt der bei 106 Grad. Soll heißen, dass die Nase in einem Winkel von 106 Grad zwischen Oberlippe und Nasenspitze so ein kleines bisschen nach oben zeigt. Also zumindest behaupten das die Schönheitschirurgen aus New York. Und dieses 106-Grad-Ideal gilt nur für Frauen.
Aber wie sind die jetzt ausgerechnet auf 106 gekommen?
Die Mediziner aus New York haben gut 100 Leuten Fotos von Frauen gezeigt, in denen die sozusagen unterschiedliche Nasen hatten. Also die Fotos waren manipuliert. Mal hatte die Nase einen Winkel von 96 Grad nach oben, dann 101, 106, 111 und 116 Grad. Und dabei kam eben raus, dass die meisten Menschen, die das beurteilen sollten, die Frauen am femininsten und schönsten fanden, die eine Nase mit einem Winkel von 106 Grad hatten. Fast 4000 Menschen, die dazu noch online befragt wurden, fanden das Gleiche.
Das ist ja jetzt sehr interessant. Ich frage mich nur, was bringt uns diese Erkenntnis?
Grundsätzlich bringt diese Erkenntnis vor allem Schönheitschirurgen was. Für die könnte die 106-Grad-Nase sozusagen der Maßstab bei Nasen-OPs werden. Denn bisher gab es da wohl nicht so einen richtigen Konsens, was der ideale Nasenneigungswinkel ist.
Dann ging es bei uns in den Wissensnachrichten heute noch um etwas nicht ganz so Appetitliches und Schönes: Magen-Darm-Erkrankungen.
Ja, auch zu dem Thema gibt es eine neue Studie bzw. eine neue Auswertung von insgesamt 175 Studien aus den letzten 24 Jahren. Und diese Auswertung hat jetzt gezeigt, dass fast jede fünfte Magen-Darm-Erkrankung weltweit auf Noroviren zurückgeht. Und das liegt vor allem daran, dass Noroviren extrem ansteckend sind. Brechdurchfallerkrankungen sind die zweitansteckendste Krankheit, die es überhaupt gibt. Im Fachjournal The Lancet schreiben die Forscher, dass oft schon 18 Viren reichen, um sich anzustecken. Und das ist dann kein Wunder, denn in einem Gramm infiziertem menschlichen Stuhl stecken 1 Milliarde Noroviren.
Also gibt es wahrscheinlich mehr solche Fälle in Entwicklungsländern, oder? Also da, wo die Trinkwasserqualität nicht so gut ist und die Versorgung mit sanitären Einrichtungen?
Könnte man annehmen, stimmt aber nicht. In Industrieländern gibt es sogar mehr Magen-Darm-Erkrankungen, die auf Noroviren zurückzuführen sind. Denn in den Entwicklungsländern gibt es außer Noroviren noch eine ganze Menge andere Erreger von Magen-Darm-Erkrankungen. Die haben da also sozusagen Konkurrenz. Und deswegen haben die Noroviren in den Entwicklungsländern insgesamt nicht so einen großen Anteil.
Wenn man Magen-Darm hat, ist das ja unangenehm, aber nicht so schlimm.
Ja, meistens nicht. Generell landen nur 17% der Norovirenfälle im Krankenhaus. Das heißt, in den meisten Fällen geht der Magen-Darm-Infekt relativ schnell wieder vorbei und wird ganz einfach zu Hause auskuriert. Aber eine Magen-Darm-Erkrankung kann eben auch tödlich enden. Und das ist jedes Jahr weltweit in 1,5 Millionen Fällen so. Und bisher gibt es auch gegen Noroviren keinen zugelassenen Impfstoff.
Außerdem gab es heute Neuigkeiten aus dem Tierreich.
Ziemlich überraschende Neuigkeiten sogar. Kalifornische Wissenschaftler haben in Namibia eine Spitzmausart entdeckt, die genetisch mehr mit Elefanten gemein hat als mit Nagetieren. Das Tier trägt den wissenschaftlichen Namen Macroscelides micus, hat rotbraunes Fell und wiegt etwa 30 Gramm bei 20 Zentimetern Körperlänge.
Wie kommt jetzt die Ähnlichkeit mit dem Elefanten zustande? Hat die Maus einen Rüssel oder...
Ja, keinen Rüssel, aber natürlich eine bisschen längere Nase. Und die Wissenschaftler meinen, dass das aber auch die einzige äußerliche Gemeinsamkeit ist. Sie wollen jetzt ein paar Spitzmäuse mit Peilsendern ausstatten und mal gucken, wie das so mit dem Verhalten der Tiere aussieht. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwelche Gemeinsamkeiten mit dem Elefanten.
Danke, Kerstin.
Wetter.
Der Tag geht fast überall in Deutschland mit Wolken zu Ende. Auch am Abend sind im Norden und Westen noch Schauer und Gewitter drin. Im Südosten bleibt es dagegen meistens trocken. Die Temperaturen gehen in der Nacht runter auf 15 bis 10 Grad. Das Wochenende bringt mehr Wolken und zum Teil kräftigen Regen. Dazu am Samstag noch bis 27 Grad im Südosten. Da bleibt es auch die meiste Zeit trocken. Am Sonntag fast überall Wolken, aber weniger nass und um die 20 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.